Ja, Gottesdienst im Neuen Testament ist das Thema. Dieses Mal und auch nächstes Mal wollen wir da uns darüber Gedanken machen. Bevor wir aber da drauf schauen, ich habe noch eine Folie vorbereitet. Genau, die erste Frage, wo kommen wir eigentlich her? Also was ist unser Vorverständnis? Manchmal ist es ja ganz hilfreich, man weiß, wo man selber herkommt. Und wir, die meisten zumindest, kommen irgendwie aus dem evangelischen Bereich, die allermeisten. Ich finde es cool, dass hier auch viele sind, die aus dem katholischen Bereich kommen. Das ist super cool. Ihr könnt euch jetzt so ein bisschen ausklinken. Ihr seid jetzt gerade nicht so dran, aber alle anderen. Die Reformation war eine Bildungsbewegung. Also der Luther war Theologieprofessor und hat Bücher geschrieben über Bildung. Und der Philipp Melanchthon, der war Griechischdozent. Der hat im zarten Alter von 16 Jahren seine erste Griechischgrammatik nicht gelesen, sondern selber geschrieben. Ja, weil er behauptet hat, alle anderen Grammatiken seien schlecht. Mit 16. Also das waren Bildungsgenies. Und wir als Christen, die irgendwie in dieser Nachfolge der Reformation sind, wir sind irgendwie klassische, wir haben den Gottesdienst als klassische Bildungsveranstaltung wahrgenommen. Und ganz besonders ist es hier in Württemberg der Fall. Wir haben unsere Gottesdienstordnung in Württemberg, geht auf den Prädikantengottesdienst zurück. Der wurde im Spätmittelalter erfunden, und zwar von Leuten, die reich waren, die sehr viel Geld hatten, die in den Reichsstädten saßen, also drüben in Esslingen oder in Reutlingen oder so. Und die haben gesagt, wir brauchen jemanden, der uns die Bibel erklärt. Und dann haben sie einen eingestellt, einen Prädikanten. Und dann haben sie gesagt, der soll am Sonntag Gottesdienst halten und uns die Bibel erklären. Das waren studierte Theologen, die letztlich wiederum eine Bildungsveranstaltung gemacht haben. Und unser württembergischer Gottesdienst ist also nichts anderes als eine Bildungsveranstaltung mit geistlichem Drumrum. So. Das ist eigentlich eine große Bibelstunde oder andersrum vielleicht sogar eine Art Vorlesung. Denn der Talar, den die Pfarrer tragen, ist die Professorentracht des Spätmittelalters. Und man fragt sich immer, was diese weißen Dinger sind, die da so runterhängen. Ja, die heißen Bäffchen. Dies ist eigentlich der Bartschutz. Also nicht, dass der Bart kaputt geht vom Talar, sondern andersrum, dass man... Also damals war das mit der Hygiene und dem Essen anders, ja, dass der Bart, der immer so mit Essensresten folge, ja, okay, ihr wisst es, ja. Und jetzt stellt er vor, der ist ja auf dieser schwarzen Robe drauf, ja, und das will man ja nicht. Deswegen hat man da so weiße Lätzchen hingemacht, dass der schön sauber bleibt, ja. Ist interessant, gell, nach 500 Jahren tragen wir die Dinger immer noch. Die meisten Pfarrer haben keine langen Bärte mehr, aber es ist immer noch da, ja. Aber interessant, das ist die Professorenkleidung. Und wir sind sozusagen als Protestanten, als Evangelische im weitesten Hintergrund auf diese Bildungsveranstaltung ausgerichtet. Jetzt kommt es aber zum Neuen Testament. Wie ist denn da eigentlich Gottesdienst verstanden? Jesus sagt mal, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich in ihrer Mitte. Das heißt, Jesus geht es vor allem darum, wenn Christen zusammenkommen, dass er in der Mitte ist. Er verbindet die Leute, er ist da, er bringt die Leute zusammen. Und Gottesdienst ist also, wenn wir im Neuen Testament schauen, im Kern Gemeinschaft mit Gott und Gemeinschaft mit anderen. Ja, wo zwei oder drei zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Gemeinschaft mit Gott und Gemeinschaft miteinander. Das ist Gottesdienst im Kern. Und Paulus beschreibt es, er sagt, wir sind der Leib, wir sind Leib Christi. Wir gehören zu ihm, wir sind ja wie so ein Brot, da kommt das Bild ja her, wie so ein Brot, das alle zusammenbringt. Leib Christi. Im ersten Petrusbrief werden wir verglichen oder wird die Gemeinde verglichen mit einem Haus der lebendigen Steine. Und da ist natürlich nicht irgendein Haus gemeint, sondern der Tempel. Und wer wohnt im Tempel? Gott wohnt im Tempel und wir sind lebendige Steine, die dieses Haus machen. Das ist das Bild von Gottesdienst. Und ihr merkt, das ist irgendwie ganz anders. Da ist, ich will mal so sagen, da ist der Vater und der Sohn und der Heilige Geist und alle, die dazugehören. Wir als die Kinder Gottes, als die, die zu ihm gehören, als wir, die mit ihm verbunden sind. Und ich habe mir überlegt, wenn das stimmt, wenn der Vater uns als seine Kinder sammelt und Jesus der große Bruder da ist und wir die Geschwister sind, Söhne und Töchter, dann ist es doch eigentlich Gottesdienst sowas wie eine große Familienfeier. Und da habe ich gemerkt, ups, das sind ja zwei ganz unterschiedliche Dinge. Überlegt mal, wenn ihr zu einer Bildungsveranstaltung geht, zum Beispiel im Volkshochschulkurs, da geht ihr da anders hin, wie wenn ihr zu einer Familienfeier geht. Oder? Das ist doch irgendwie vom Erwartungsmanagement her und von der Art und Weise, wie man sich da drauf einstellt, was komplett anderes. Lass uns das mal ein bisschen vergleichen, was da so die Unterschiede sind. Eine Bildungsveranstaltung. Früher war das so, hier in Württemberg, da musste man zu dieser Gottesdienst-Bildungsveranstaltung gehen. In Klebronn, wo ich mein Pfarrer war, war unter der Kirche noch so ein alter Katzer. Wenn einer lang genug nicht beim Gottesdienst war, dann musste er da ein paar Tage rein, dass alle gesehen haben, dass das ein Schlamper ist. Und es war so, am Ende des Gottesdienstes gab es die Abkündigungen. Das waren die Abkündigungen des Herzogs von Württemberg oder später dann des Königs, und der hat den Leuten gesagt, was sie denn bitte denn zu machen haben. Also eine staatlich verantwortete Bildungsveranstaltung. Heutzutage ist es eher eine Veranstaltung, wo Leute hingehen, die dem Bildungsmilieu irgendwie nahe sind, die gerne eine gute Rede hören, die gerne sich weiterbilden lassen. Leute, die sagen, Bildung ist mir eigentlich egal, so, die gehen eigentlich auch nicht mehr in den Gottesdienst. Im Mittelpunkt stehen Lehrinhalte, also die Predigt. Es gibt eine geplante und relativ feste Struktur. Es ist sogar so festgelegt, dass jeden Sonntag ein bestimmtes Thema drankommt und alle 6 Jahre kommt man theoretisch durch die ganze Bibel durch. Das ist festgelegt, man darf da eigentlich nur in Ausnahmefällen abwandern. Es gibt ein Bildungsgefälle, in jeder Kirche auch schon relativ deutlich sichtbar durch die Kanzel, die ist meistens also weiter oben. Und man predigt immer runter, außer es hat eine Empore, dann darf man nach oben predigen. Aber es gibt irgendwie ein Bildungsgefälle, der Talar, denkt ihr schon mal. Ja. Und die Frage, die man mitbringt, ist, es muss mir was bringen. Also wenn ich zu einer Bildungsveranstaltung gehe, dann muss es mir was bringen. Meine Frau war gestern auf einer Fortbildung, kam zurück und hat gesagt, hat nichts gebracht. Gut, sie hat ein Abenteuer erlebt, sie war mit dem ICE unterwegs, der dann unterwegs ausgefallen ist, also das war cool. Aber die Bildungsveranstaltung war jetzt dann nicht so cool, hat nichts gebracht. So, und man ist da ziemlich klar, ja, bringt's was, habe ich was gelernt oder habe ich nichts gelernt? Nehme ich was mit oder nehme ich nichts mit? Es ist so ein bisschen Hörsaal-Setting und es geht hauptsächlich darum, dass man was versteht und es geht manchmal auch darum, dass man danach was tut. Das ist so der Fokus. Verstehen und tun. Das Programm, also alles drumherum, dient mehr oder weniger dem Bildungsinhalt. Das ist der Fokus. So soll es sein. Das ist die Bildungsveranstaltung. Wie ist eine Familienfeier? Verwandte und Freunde treffen sich einfach. Sie essen miteinander. Sie haben gemeinsam ganz viel Spaß. Und jeder beteiligt sich in irgendeiner Weise. Alle sind gerne auf Augenhöhe unterwegs. Und wenn man mal nicht auf Augenhöhe unterwegs ist, ärgert man sich über die, die sich vorkommen, als wären sie was Besseres. Das Ziel von dieser Veranstaltung ist eigentlich die Veranstaltung selber, also die Gemeinschaft. Da ist es dann ganz cool, wenn es dann ein bisschen Programm drumherum gibt und so, aber das Ziel ist eigentlich die Veranstaltung selber. Das Ziel ist eigentlich die Gemeinschaft selber. Und am Ende erleben sich alle durch die Gemeinschaft beschenkt. Also man will nicht irgendwas machen und was verstehen und so, ja, wieder bei der Bildung, sondern wir kommen zusammen, wir haben Gemeinschaft, voll cool, und am Schluss geht man raus und sagt, ah, ich nehme sogar was mit. So, das ist so rumgedacht. Familienfeier. Interessant bei einer Familienfeier ist, dass da alle Generationen dabei sind. Bei Bildungsveranstaltungen, ja, wir haben es vorher gehabt von den Schülern, stellt euch mal vor, da würden jetzt auch noch die Eltern mit in den Klassen dabei sitzen. Ja, auch immer spannend, ja. Genau. Und das Programm dient der Gemeinschaft, und zwar Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch. Also nicht nur untereinander, sondern der Gemeinschaft von Gott und Mensch. Alles, was wir tun, dient eigentlich der Gemeinschaft und dem Miteinander. Ich finde diese Gegenüberstellung total spannend, und dann zu sagen, hey, wenn wir jetzt als Christen vom Neuen Testament her auf Gottesdienst gucken, dann müsste unser Fokus eigentlich da auf diese Familienfeier legen. Dann müssten wir sagen, hey, genau so wollen wir Gottesdienst feiern, weil das sind wir. Wir sind Söhne und Töchter Gottes und Jesus ist unser großer Bruder und wir kommen zusammen und feiern das, dass wir Gemeinschaft haben können. Und manchmal rutscht uns das immer wieder so ein bisschen in die Bildungsveranstaltung rein, weil wir da irgendwie alle herkommen und das haben wir gelernt. Ich habe zwei Fragen für dich und für euch. Wie geht es dir jetzt persönlich mit dieser Gegenüberstellung? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, was ändert sich, wenn wir den Gottesdienst als Familienfeier verstehen? Was ändert sich an unserer Einstellung, vielleicht an unserer Erwartung, an der Art und Weise, wie wir Gottesdienst feiern? Was müsste sich da ändern? Habt ihr die Fragen? Dann gehe ich nochmal zurück auf die Folie und ihr habt die Gelegenheit, mit dem Menschen, der jetzt neben euch oder hinter euch oder wie auch immer ist, kurz über diese zwei Fragen ins Gespräch zu kommen. Ja? Okay. Fragen stehen da. Wie geht es dir mit der Gegenüberstellung? Und was müsste sich ändern, wenn man den Gottesdienst so versteht? Kommt miteinander ins Gespräch, auf die Plätze, fertig, los. Ja, noch 30 Sekunden, ihr könnt in Gedanken noch abschließen. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Ja, ihr übt es schon richtig cool mit einer Familienfeier, denn bei einer guten Familienfeier ist es so, wenn man mal schwätzt, dann schwätzt man und dann will man nicht mehr aufhören. Sehr cool, sehr cool. Und dann kommt da einer und sagt, hey, jetzt ist es zu Ende, aber trotzdem, jetzt sind wir wieder hier bei der Bildungsveranstaltung und ich hänge hier den Lehrer raus, ja. Lasst uns weitermachen. Ich merke, das ist eine ganz spannende Geschichte, was es bedeutet, auch zum Beispiel eine Predigt zu halten in diesem Kontext. Ich finde es total spannend, dass der Paulus zum Beispiel im 1. Korintherbrief nicht darüber schreibt, wie eine Predigt sein muss. Also im ganzen Neuen Testament gibt es keine Predigtlehre, wie eine Predigt sein muss. Manchmal fragt man sich da dann, warum habe ich das eigentlich gelernt und wo kommt es eigentlich her? Aber gehen wir noch einen kleinen Schritt weiter. Wenn wir sagen, es ist eine Familienfeier, dann müssen dann auch die Fragen, was passiert da? Also was passiert, wenn wir als Kinder Gottes zusammenkommen, in seine Gegenwart kommen, was passiert da? Und wenn Gott in unserer Mitte ist, dann ist es super selbstverständlich, dass Gott dann zu uns redet. Jesus sagt mal ganz so nebenbei, meine Schafe hören meine Stimme. Das heißt, er geht davon aus, dass wir ihn auf jeden Fall hören und dass er redet. Und es ist ja auch in der Familie so, man hockt da ja nicht zusammen, schweigt sich an, sondern redet miteinander, also wenn es gut geht. Und man redet miteinander und tauscht sich aus. Und so ist es auch, wenn wir zusammenkommen als Gemeinschaft, dann reden wir untereinander und dann reden wir mit Gott und Gott redet mit uns. Das ist ganz selbstverständlich. Paulus geht davon aus, dass das total selbstverständlich ist. Und er beschreibt den Gottesdienst im 1. Korinther 14 Ich lese mal so und ich lese nachher die Verse 23 bis 25 vor. Interessant ist, dass Paulus hier sagt, der Höhepunkt oder das, was im Gottesdienst eigentlich das Zentrale ist, von dem er redet, ist prophetisches Reden. Also, dass Gott jemand einen Eindruck gibt und dass er diese Person das weitergibt an die Gemeinde. Und das ist für ihn so der Mittelpunkt, das Entscheidende, das, was das absolut Wichtigste ist. Das kann man jetzt sagen, okay, das ist die Predigt. Also es ist auch super, wenn eine Predigt so ist, dass Leute sich persönlich angesprochen fühlen. So. Aber ich glaube, dass Paulus tatsächlich nicht von der Predigt redet, denn er geht davon aus, dass es mehrere Leute sind, die da prophetisch reden. Und er beschreibt es so, dass man merkt, das ist was sehr Persönliches. Also er sagt dann hinterher, sind Leute angesprochen. Er spricht da davon sogar, dass Menschen niederfallen, die Gott, die Gegenwart Gottes erleben. Also das ist nicht bei einer Predigt, wo jetzt einer zu vielen spricht, sondern eher, wo einer spricht im Namen Gottes und es für irgendjemand, der in der Menge ist, ganz besonders ein Wort ist. Ich finde das so interessant, dass Paulus hier den Fokus setzt. Wie gesagt, er ist nicht auf der Bildungsveranstaltung, er ist tatsächlich bei einem neutestamentlichen Gottesdienst. Ich lese euch diese Verse aus dem 1. Korintherbrief mal vor, wie sich Paulus das da vorstellt. Geht ein bisschen weiter, deswegen fängt es ein bisschen komisch an, aber ihr kriegt es dann mit. Oder alle in der Gemeinde, das sind viele, oder? Alle in der Gemeinde reden als Propheten. Also er geht nicht nur davon aus, dass es ein paar gibt, sondern er denkt, jedem gibt Gott was und der gibt es den anderen weiter. Alle reden als Propheten. Wenn jetzt ein Ungläubiger oder Unkundiger dazukommt, fühlt er sich von allen zur Rechenschaft gezogen, er weiß sich von allen geprüft, was in seinem Herz verborgen ist, kommt ans Licht. Er wird sich niederwerfen, Gott anbeten und bekennen, Gott ist wirklich mitten unter euch. So stellt sich Paulus das Herzstück des Gottesdienstes vor. Und er merkt, das ist irgendwie anders, als wir das kennen. Da kann man so ein bisschen jetzt aber auch erschrecken, ja, was heißt denn das? Also stellt euch mal vor, du kommst da in den Gottesdienst und dann wird da ans Licht gebracht, so heißt das griechische Wort, man wird befragt, es wird etwas sichtbar gemacht. Da kann man sich auch fragen, ist das nicht anstrengend, ist das nicht vielleicht auch peinlich? Werden da Menschen vielleicht nicht verurteilt? Lest mal in eurer Bibelübersetzung, ich weiß nicht, welche Bibelübersetzung du hast, diesen kleinen Abschnitt, 1. Korinther 14, 24 und 25, in manchen Übersetzungen klingt es wirklich, wie dass da Leute dann also hier zum Verhör antreten müssen. Ja, und dann sind die Propheten in der Gemeinde und die sagen dann, was man alles falsch gemacht hat in der letzten Woche und dann steht man da und ist beläppert und belämmert und dann kann man wieder gehen. So, das ist manchmal das, was in manchen Übersetzungen wiedergespiegelt wird. Aber am Anfang von diesem Kapitel in 1. Korinther 14, da sagt der Paulus, was ist das Ziel von prophetischer Rede? Das ist das grundsätzliche Ziel. Und das sind drei Stichworte. Das erste ist Erbauung. Das zweite ist Ermahnung. Gut, braucht es auch, glaube ich. Und das dritte ist Tröstung oder Trost. Und wenn ihr jetzt diese drei Worte nehmt, diese Erbauung, Ermahnung, Tröstung und dann ans Licht bringen, und befragen und sichtbar machen, von daher lest, dann merke ich, kriegt es eine ganz andere Bedeutung. Zum Beispiel sichtbar machen. War vor einer der letzten Gottesdienste, da hatte ich war im Predigtext, dass die Anklage vorbei ist. Ich hatte ganz stark den Eindruck, dass hier jemand im Gottesdienst ist, der leidet unter einer Anklage. Und ich habe dann das einfach gebetet. Ich habe das nicht als prophetisches Wort jetzt gesagt, aber ich habe es gebetet und gesagt, Jesus, wenn hier jemand unter uns ist, der unter einer Anklage leidet, dann möchte ich dich bitten, dass du diese Person jetzt wirklich frei davon machst. Kurze Zeit später kam eine E-Mail, wo mir jemand geschrieben hat, das war ich. Und ich bin frei geworden von dem, was da passiert ist, von so einer Anklage, die über meinem Leben stand. Und da dachte ich, ja, das ist vielleicht dieses sichtbare Machen oder ans Licht bringen. Da lebt man vielleicht mehrere Jahre mit so einer Last. Vielleicht kennt ihr das, irgendwann gewöhnt man sich an den Scheiß, an den Rucksack und schleppt den irgendwie mit. Und dann kommt im Gottesdienst so dieser Impuls, hey, da ist jemand, der das vielleicht ablegen kann. Und auf einmal fühlt man sich angesprochen und man merkt, da redet Gott mit mir. Und man sagt, ja, Gott ist wirklich gegenwärtig. Er redet mit mir, hat Interesse an mir und kennt mich. Und ich glaube, so, genau so ist das zu verstehen, was der Paulus sagt. Denn Gott ist mitten unter uns, wenn wir Gottesdienst feiern. Und er kennt dich. Alle Haare auf deinem Kopf sind gezählt. Und er liebt dich. Und er möchte mit dir reden. Und er möchte dich ansprechen. Und wisst ihr, ich habe riesig Bock, so Gottesdienst zu leben. Ich weiß, es ist ein Abenteuer. Weil wenn Gott redet, dann redet er nicht irgendwie schon am Montag für das, was am nächsten Sonntag passiert, sondern da weiß man es manchmal nicht. Und dann ist es auch ein Abenteuer, weil da heißt es ja, dass alle irgendwas haben. Also vielleicht hast auch du irgendwas, was du jemand sagen kannst. Wir reden nächstes Mal darüber, was das für uns bedeutet, beteiligt zu sein. Aber hast du Lust, auf dieses Abenteuer Gottesdienst als Familienfeier dich einzulassen? Zu sagen, hey, wir kommen zusammen, nicht weil mir das was bringt, sondern weil wir mit Jesus zusammen sein wollen und weil wir Geschwister sind. Wir kommen auf Augenhöhe zusammen. Hier im Gottesdienst hat jeder die gleichen Rechte und Pflichten. Wir wollen miteinander Spaß haben. Wir wollen miteinander Freude erleben. Ja, stellt euch mal vor, du lädst deine Familie zum Geburtstag ein und sagst, es wird eine traurige Veranstaltung. Ich war gestern bei einer Hochzeit. Ja, es war eine richtig coole Sache und wir hatten so viel Spaß da dabei. Stellt euch vor, Hochzeit und alle kommen in Schwarz und sagen, der Arme, ein Leben lang mit dieser Frau. Und noch schlimmer, die Frau, ein Leben lang mit diesem Kerl. Oh je. Nein, hey, wir feiern das. Das ist die Haltung, in der wir Gottesdienst haben wollen. Wir freuen uns, dass alle beteiligt sind. Wir kommen zusammen, um Gottes Reden für uns zu hören. Wir kommen zusammen, um ermutigt zu werden, getröstet zu werden, ermahnt zu werden. Und vielleicht, ganz vielleicht, lernen wir nebenbei auch noch was. Das wäre ja dann ganz nice. Aber wenn wir nichts lernen und ich mit jemand nettem Kaffee getrunken habe und wir übereinander, miteinander geredet haben, ehrlich und offen in der Gegenwart Gottes, dann ist es schon unglaublich viel. Man kann es vielleicht nicht messen. Aber ich glaube, die Sachen, die man nicht messen kann, machen uns meistens am reichsten. Jesus, und ich danke dir, dass wir nicht irgendwelchen Ritualen folgen müssen. Ich danke dir, dass du uns nicht irgendein Programm vorgelegt hast, die wir Gottesdienst feiern sollen, sondern dass du einfach gesagt hast, hey, wenn ihr zusammenkommt, da bin ich einfach mit dabei. Du hast es versprochen. Und Jesus, wir wollen sagen, ja, wir wollen jetzt und auch in Zukunft so Gottesdienst feiern, dass wir sagen, hey, du bist dabei und wir feiern dich und wir laden dich ein, uns zu begegnen. Wir laden dich ein, uns zu segnen. Wir laden dich ein, mit uns zu reden und uns ganz persönlich anzusprechen. Und wir erlauben dir auch, dass du, Herr, zu uns reden kannst, um es anderen weiterzugeben. So wollen wir Gottesdienst miteinander feiern. Und ich lade euch jetzt ein, einfach zu sagen, hey, Jesus ist mitten unter uns. Jesus ist mitten unter uns. Lasst uns das einfach einen Moment genießen, dass Gott da ist. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du da bist. Dass du uns Jesus offenbarst und sichtbar machst, der mitten unter uns ist. Und du kennst jeden von uns. Und wir stehen wieder so am Ende der Ferienzeit und der Alltag beginnt. Und ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du nochmal deine Liebe richtig in unsere Herzen ausgießt. Wie Paulus beschreibt, dass die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen ist. Jesus, Heiliger Geist, wir laden dich ein, mach das jetzt. Gieß deine Liebe in uns aus. Komm, Heiliger Geist. Ich lade euch ein, euch auszustrecken auf den Heiligen Geist hin. Die Liebe Gottes, die tiefe Liebe neu zu empfangen. Komm, Heiliger Geist.